NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Dezember 1841. Der Geburtstag des Musikwissenschaftlers und Bach-Biografen Philipp Spitta.
Fest lebt in mir der Glaube an die stetig wachsende Bedeutung Bachs für die deutsche Nation, der er in all seinem Denken, Tun und Fühlen mit einer Entschiedenheit angehörte wie kein anderer Künstler mehr.
Es müssen heroische Zeiten gewesen sein, in denen eine Musikerbiografie mit solch patriotischen Worten in die Welt geschickt wurde.
Sondershausen im März 1873.
Liest man unter dem Vorwort zum wichtigsten Musikbuch des 19. Jahrhunderts. 1873. Frankreich war bezwungen, das Deutsche Reich im einstigen Machtzentrum des Erzfeindes, dem Spiegelsaal von Schloss Versailles, ausgerufen worden. Da beschlichen Großmachtgefühle selbst die Besonnenen unter den Intellektuellen. Auch der 32-jährige Philipp Spitta, damals Gymnasiallehrer im thüringischen Sondershausen, stimmte ins patriotische Konzert ein und lieferte gleich den Nationalheiligen dazu, Johann Sebastian Bach, einen Mann der Deutschen, vor allem einen Mann Gottes. Von seiner Wiederentdeckung erhoffte sich Spitta die geistliche Genesung Deutschlands.
Mehr fast noch als jene glänzenden politischen Errungenschaften verkünden die mächtigen religiösen Regungen das Herannahen einer neuen großen Zeit. Und wie immer und überall den Mutterschoß der Kunst die Religion gebildet hat, so wird sie uns auch dieses Mal die Keime zeitigen, aus denen einst die Musik neuen Idealen entgegenwächst.
Die Religion als Mutterschoß der Kunst, das war eine eher rückständige These in einer Zeit, in der Richard Wagner die Religion aus der Kirche holte und der Oper anvertraute, am deutlichsten in seinem Bühnenweihfestspiel Parsifal.
Wo Religion künstlich wird, ist es der Kunst vorbehalten, den Kern der Religion zu retten und ihre verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen.
Der Zusammenhang von Musik und Religion ist ja ein ganz großes Thema überhaupt im 19. Jahrhundert. Für Richard Wagner ist ja die Musik ein Teil der Kunstreligion. Doch vom Gesamtkunstwerkler und vom schwülen Bühnenweihfestspiel, da hat Spitta nicht viel gehalten. Zugespitzt formuliert, eher Matthäus-Passion statt Karfreitagszauber. Und so hat Spitta dann eben auch die eigentliche protestantische Kirchenmusik stark machen wollen, nach seinem Motto:
Es führt auch durch die Kunst ein Weg zur Kirche, nicht nur umgekehrt.
Philipp Spitters Glaube an die missionarische Kraft der Kunst kam nicht von ungefähr. Am 27. Dezember 1841, heute vor 175 Jahren, wurde er in Wechold geboren, einem Dorf in der alten Grafschaft Heuer an der Weser. Hier hatte Karl Johann Philipp Spitta, ein lutherischer Prediger aus alter Hugenottenfamilie, eine Pfarrstelle. In der protestantischen Erweckungsbewegung sieht auch Wolfgang Sandberger, Professor an der Lübecker Musikhochschule, die Grundlage für Spitters religiöses Weltbild.
Der Herr Papa hat sich dann gewünscht, dass Philipp Theologie studieren möge in Göttingen. Sohnemann aber hat sich vielmehr für die philosophische Fakultät da interessiert. Er ist mit einer Arbeit über den Satzbau bei Tacitus promoviert worden. Ein auch für Lateinenthusiasten eher, sagen wir, trockenes Thema. Aber die Grundlagen der philologischen Methode, die sind da bei ihm gelegt worden.
Maliziöser ausgedrückt, der junge Spitter war auf dem besten Wege zum philologischen Erbsenzähler. Wenn da nicht ein starkes Gegengift gewirkt hätte, die Macht der Musik. Schon in Göttingen war Spitter als Pianist und Chordirigent aktiv. Und er begegnete erstmals Johannes Brahms, den er unter den zeitgenössischen Komponisten am meisten verehrte. Das Treffen verlief allerdings eher deprimierend.
Vielleicht sogar hat er insgeheim von einer Komponistenkarriere geträumt. Doch das hat Johannes Brahms indirekt verhindert, als der junge Spitter Brahms nämlich mal ein paar Lieder von sich gezeigt hat. Da meint Brahms nur süffisant, wenn ich so gescheit wäre wie Sie, wäre ich Musikforscher geworden. Sprich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und Spitter ist ja dann auch ein wirklich überragender Musikforscher geworden.
Die Bewunderung des Musikforschers Spitter für den Künstler Brahms hatte noch einen Grund. Wie Spitter, der als Lehrer im estnischen Reval und in Sondershausen allmählich den Kirchenmusiker Bach für sich entdeckte, hatte auch Brahms ein Interesse an den alten Meistern. Sie waren ihm Vorbild und flossen vielfach in seine Musik ein. Ein Beispiel dafür sind die Orchestervariationen über ein Thema von Joseph Haydn. Brahms schließt sie mit einer machtvollen Passacaglia, einer ganz und gar barocken Technik.
Spitter hat vor allem die Schlusspassacaglia der Haydn-Variationen bewundert, schreibt er, welch blühende Modernität. Da zeigt sich, das Moderne ist eigentlich das Alte, das aufgegriffen wird. So ist das auch für Spitter gewesen.
Und Spitter reagierte postwendend und schickte Brahms mehrere Passacaglia-Kompositionen der Bachzeit, darunter den Schlusssatz von Bachs Kantate »Nach dir, Herr, verlanget mich«. Brahms war so beeindruckt, dass er auf der Unterstimme von Bachs Musik das monumentale Finale seiner letzten Sinfonie aufbaute.
Wenn wir an die große vierte Sinfonie, die E-Moll-Sinfonie von Brahms denken, die kulminiert ja in einer Schlusspassacaglia. Und an dieser finalen Lösung dürfte Spitter gewissermaßen als Katalysator mitbeteiligt gewesen sein in diesem Austausch.
Der inspirierende Austausch zwischen Wissenschaft und Kunst war schon damals eine Seltenheit. Philipp Spitter aber suchte häufig den Kontakt mit der Praxis. Als Gründer des Leipziger Bachvereins und als Verwaltungschef der Berliner Musikhochschule initiierte er Wiederaufführungen von Bach und Händel und stritt sich mit Kollegen heftig über die wahre barocke Aufführungspraxis. Vor allem aber hat Spitter dafür gesorgt, dass man Musik auch wissenschaftlich erforschen und an der Universität vermitteln kann. Wovon heute auch sein Lübecker Kollege Wolfgang Sandberger profitiert.
Man kann es sehr schön zeigen an der Musikerbiografie, die er wirklich revolutioniert hat mit seiner Bach-Biografie. Bis dahin sind ja Biografien eher Lebensbeschreibungen gewesen. Spitter hat da in seinem Bach ein ganz anderes Konzept verfolgt. Die Musik wird also auch aus den Entstehungsumständen heraus, modern gesprochen, aus den historischen Kontexten heraus verstanden. Das ist sein Lebenswerk.
In den 1860er Jahren begann Spitter sein monumentales Hauptwerk über Johann Sebastian Bach in zwei Bänden, das am Ende rund 2000 Seiten umfasste. Er korrespondierte mit halb Europa, reiste zu Bachs Wirkungsstätten, besuchte Bibliotheken und Archive und nahm jedes Werk in Augenschein, um es detailliert zu beschreiben. Eine titanische Arbeit, von der er selbst zugab, dass sie ihn schier unerträgliche Entbehrungen kostete und das Familienleben mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen auf eine harte Probe stellte. Kein Forscher hat seither wieder diesen kolossalen Zugriff gewagt. Der Detailreichtum der Bach-Biografie ist legendär, Allerdings auch die poetische Art, mit der Spitter Bachs Werke beschreibt.
Das ist ja bis heute noch sehr aktuell, finde ich. Wie beschreibt man überhaupt Musik? Entweder eben analytisch, das hat Spitter als ein anatomisches Präparat, als tote Musikgeschichtsschreibung verstanden. Er war mehr für die literarische, poetische Beschreibung à la Robert Schumann. Da ist er noch viel näher an Robert Schumann dran.
Ein Muster dieser Kompositionsart, von der wir schon mehrere Beispiele zu verzeichnen hatten, ist das berühmte C-Dur-Präludium. Ein Stück von unsäglichem Zauber, über das eine große, selige Melodie körperlos hinzieht, wie Engelsgesang durch die stille Nacht über flüsternde Büsche und Bäume.
Mit Bach im Tornister schien Spitter also der richtige Mann, um auch der boomenden Reichshauptstadt wissenschaftlichen Glanz zu verleihen.
Berlin ist unmusikalisch. In Berlin kritisiert alles und wie, aber selbst etwas Ordentliches machen ist nicht,
polterte Spitter im Brief an den Komponisten Max Bruch. Aber er wusste auch, dass es nur in der Hauptstadt genügend Ressourcen gab, um das junge Fach Musikwissenschaft im großen Stil zu etablieren. 1875 kam Spitter nach Berlin und wurde gleich mit Ämtern überhäuft. Er bekam Schlüsselstellungen an der Akademie der Künste und an der Universität und bestimmte den Kurs an der Musikhochschule. Verständlich, dass sofort die Neider auf den Plan traten.
Mit der ersten Hälfte einer Biografie, drei neu geschaffene, äußerst ehrenvolle und, wie ich höre, auch einträgliche Stellen zu gewinnen, das ist gewiss noch niemals dagewesen.
Aber Spitter übertraf alle Erwartungen. Sein Respekt vor dem Gewordenen stachelte ihn zu vielfältigen Projekten an. Er beackerte die Musikgeschichte vom Mittelalter bis zur Moderne. Musik von Heinrich Schütz und Dieterich Buxtehude, die man nur dem Namen nach kannte, hat Spitter erstmals wieder ausgegraben und herausgegeben. Selbst die Konzerte des flötespielenden Königs Friedrich II. Hat er ediert. Ein Tribut an die Preußenmode der Zeit, die auch von Adolf Menzels Illustrationen und Gemälden befeuert wurde.
Sie haben wahrscheinlich auch das Historiengemälde Konzert beim Preußenkönig vor Augen und in diesem Gefolge hat Spitter eine Auswahledition mit Werken von Friedrich dem Großen vorgelegt. Ganz klar, Friedrich II. Ist da für Spitter auch sowas wie eine nationale Identifikationsfigur gewesen. Und das ist ganz die Berliner Preußenwelle der damaligen Zeit.
Wichtiger für den Pastorensohn Philipp Spitter war allerdings eine andere Welle, die neue protestantische Religiosität, die sich mit dem Aufstieg des Hauses Hohenzollern und Bismarcks Kulturkampf gegen die Katholiken abzeichnete. Jetzt sollte auch die Musik helfen, die Kirchen wieder zu füllen. Weshalb Spitter den Universalmusiker Johann Sebastian Bach in seiner Biografie ebenso einseitig wie gezielt zum geborenen Kirchenkomponisten stempelte.
Gewinnt die Kirche seine Musik für sich zurück, so kann sie viele mitgewinnen, die jetzt draußen stehen. Es wird aber auch so die Schaffenslust der heutigen Komponisten am ehesten der Kirche wieder zuzuwenden sein.
Johannes Brahms, der Spitter seine beiden Motetten Opus 74 widmete, verspürte jedoch wenig Lust für die Kirche zu komponieren, wie viele andere seines Kalibers. Die Etablierung einer neuen protestantischen Kirchenmusik blieb ein unerfüllter Herzenswunsch. Als Spitter im April 1894 in Berlin an einem Herzschlag starb, mit erst 52 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Philipp Spitter, der heute vor 175 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.